Ich habe die unteren Atemwege gezogen und würde jetzt einfach mal anfangen und die Strukturen durchgehen von Kranial nach Caudal und würde mit dem Schildknorpel beginnen, welcher der größte Knorpel am Larynx ist, denn dort sitzt auch die Epiglottis, also der Kehldecke. Und die Epiglottis legt sich praktisch beim Schlucken über die Trachea und hat einfach nur die Funktion, dass es ja, bei Speisebrei oder eben auch bei der Spucke, dass diese Sachen nicht in die Trachea kommen und in den Ösophagus geleitet werden. Genau. Sollte die Epiglottis mal nicht richtig schließen, kann es zu einer Aspiration kommen, also zum Verschlucken zum Beispiel, ja, von einem Nahrungsbestandteil. Und genau, dann geht es weiter mit den Stimmbändern. Die sind aus unverhornten Plattenepithel, welches sehr widerstandsfähig ist. Und Muskeln, die an den Stimmbändern sitzen, die sorgen eben für Phonation. Die Stimmbänder sind bei normaler Atmung ohne Phonation, sind die geöffnet. Und geschlossen sind sie praktisch nur bei einer Lähmung, ja, also bei akuter Atemnot. Bei der Sprache, während man spricht, kann man Schwingungen bei den Stimmbändern feststellen. Das heißt, sie öffnen und schließen sich und geben halt eben so den Ton an. Und außerdem sind gerade für die Sprache auch wichtig die Stellung der Lippen, der Zunge und der Zähne. Bei Heiserkeit kann man an Stimmbändern kleine Knötchen erkennen. Oder dies kann auch verursacht werden durch eine einseitige Lähmung oder durch Schwellung. Dann kommen wir weiter zur Trachea. Die Trachea leitet die Ein- und Ausatemluft in der Lunge und besteht aus Flimmerepithel. Prinzipiell kann man sich die Trachea so vorstellen, dass es einen Muskelbauch gibt mit C-förmigen Knorpelspangen, den Cortilagines trachealis. Und sie hat ihren Ursprung praktisch am Ringknorpel vom Larynx, ist dann 10 bis 12 cm lang, Durchmesser von 2 cm und besteht praktisch aus 16 bis 20 dieser Cortilagines. Und dazwischen sind eben auch dies Ligamentum annularia, welches eben ja, zwischen den Knorpelspangen ist. Die Trachea teilt sich dann im fünften Brustwirbel, also in der Höhe des fünften Brustwirbelkörpers, in die Bronchien. Die Trachea lässt sich von innen nach außen wie folgt aufbauen. Innen haben wir die Tunica mucosa, das ist, die besteht aus Schleimhaut und Epithelgewebe, halt aus Flimmerepithel und sorgt so für den Transport von Substanzen. In der Mitte liegt die Cortilago trachealis, das ist Muskel- und Knorpelgewebe mit der Pars membranica, wie gesagt mit diesem Muskelbau wie angesprochen. Und ganz außen haben wir da die Tunica adventitia, die aus Bindegewebe besteht. Genau, und wichtig hier ist noch zu erwähnen, dass die Trachea eben diesen Zilienschlag besitzt und der transportiert Fremdstoffe zum Mund. Dann nach der Aufteilung, wie gesagt, die Bronchien. Da haben wir einmal den Bronchus principalis, also das Hauptbronchien. Der teilt sich in Dexa und Sinistra ein, wobei der rechte steiler abläuft und auch ein Ticken größer ist, weshalb dort oft Aspirationsgegenstände, sag ich mal, liegen oder Nahrungsklümpchen, wie auch immer. Danach kommt der Bronchus lobis, das ist der Lappenbronchien. Dort haben wir drei rechts, den Superior, Medius und Inferior und zwei nur links, Superior und Inferior, ähnlich wie bei den Lungenlappen, aber da kommen wir noch zu. Und dann haben wir noch Bronchus segmentalis, sind die Segmentbronchien. Da haben wir rechts 1 bis 10 durchnummeriert und links haben wir 1 bis 6 und 8 bis 10. Also dort haben wir nur 9 Segmentbronchien. Danach folgen die Bronchiolen bis Bronchioli terminalis und danach folgen die Bronchioli respiratori. Dort findet man praktisch ab der 20. Generation vereinzelt Alveolen, das ist dann der Ductus alveolaris. Und ab der 23. Generation haben wir dann wirklich alle Alveolen und das nennt man das dann den Sacculus alveolaris. Bronchien prinzipiell bestehen aus Knorpelplättchen mit Flimmerepithel und die Bronchiolen sind ganz knorpelfrei, haben Ringmuskulatur und keine Flimmerhärchen. Nun kommen wir auch zur Lunge. Der Apex pulmonaris ragt über die Clavicula raus, also das ist die Lungenbasis. Und dann haben wir medial angrenzend an der Lunge haben wir das Mediastinum, lateral angrenzend haben wir die Rippen und caudal angrenzend haben wir das Diaphragma an der Basis pulmonalis. Deswegen Apex, Spitze. Das habe ich gerade vertauscht. Die Pulmodexter, also die rechte Lunge, hat 3 Lappen und 10 Segmente. Wie gesagt, ähnlich, also identisch wie bei den Bronchien. Pulmosinister, also der linke Lungenflügel, hat nur 2 Lappen und 9 Segmente. Und dieser Unterschied lässt sich ganz klar erklären, weil einfach links noch das Herz sitzt und einen gewissen Platz wegnimmt. Und deswegen haben wir dort diese Unterschiede. Genau, wir haben an der Lunge einen Hilus, der Hilus pulmonalis. Dort tritt ein, da die Hauptbronchien, die Arteria pulmonalis dexter und sinister, die Bronchialarterien und Nerven. Austreten tun dort Vena pulmonalis dexter und sinister, Bronchialvenen und Lymphgefäße. Die Pleura ist praktisch eine bindegewebige Haut, die die Lunge in 2 Häute packt. Da haben wir einmal die Pleura visceralis, was das Lungenfell ist, und die Pleura parietalis, was das Rippenfell ist. Und das Rippenfell ist eben auch an den Rippen, am Mediastinum und am Zwerch vielleicht verwachsen. Genau, am Hilus besteht dann so eine Art Umschlagfalte, das kann man noch nennen. Und zwischen diesen 2 Pleura-Blättern kann man sich das so vorstellen. Dazwischen ist halt ein Pleuraspalt, der mit einem Flüssigkeitsfilm befüllt ist, sag ich mal, der von Zellen der Pleura parietalis gebildet ist. Da geht es einfach nur darum, um die Reibung zu minimieren, und die sorgt natürlich auch für den Unterdruck, weshalb das alles schön aufgespannt bleibt, aber dazu in der Physiologie mehr. Genau, die Lunge wird durchblutet, und zwar einmal gibt es Vasa privata, also die in Anführungszeichen die privaten Gefäße, das sind dann Rami bronchialis aus der Aorta, welches wirklich das Lungengewebe mit Sauerstoff versorgt. Dann haben wir noch die Vasa publica, ja, also das, was publik ist, also die Arteria pulmonalis und Vena pulmonalis, die versorgen halt eben den ganzen Körper. Und dann kann man noch mikroskopisch die Lunge insofern aufteilen, dass wir das Stroma haben. Das ist stützendes und formendes Bindegewebe. Und dort sind außerdem noch kleine Lymphgefäße, Nerven und Blutgefäße zu finden. Dann haben wir das Parenchym, das ist das Funktionsgewebe. Ja? Also dazu zählt die Alveolarzellen Typ 1, die Alveolen bilden im Endeffekt, also einziger Ort des Gasaustausches. Alveolar-Typ-Zellen 2, wo die Herstellung von Surfactant generiert wird. Dann das Kapillarendothel, die Alveolar-Makrophagen etc. Dann die Alveole ist aufgebaut, wie gesagt, Pneumozyt Typ 1 und 2, Alveolar-Makrophage. Dann aus Fibroblasten. Das produziert eben Bindegewebe, Faser und Matrix. Dann haben wir das Surfactant, das ist, besteht aus Phospholipiden, verhindert praktisch das Kollabieren der Alveole und reduziert die Oberflächenspannung. Zum Schluss haben wir das Diaphragma, was super wichtig ist. Das ist dann der größte und stärkste Atemmuskel. Und das trennt Brustkorb vom Bauchraum. Der Ursprung haben wir am Xiphoid, an den Rippen und an den Lendenwirbelkörpern. Der Ansatz ist das Zentrum tendineum. In der Wirtwurst von Nervus phrenicus, also vegetatives System, und Funktion ist eben das Absenken durch Kontraktion. Das heißt, beim Absenken nach unten wird der thorakale Druck weniger und der intraabdominale Druck wird eben mehr. Außerdem unterstützt natürlich auch die Bauchpresse. Durch das Diaphragma zieht einmal das Hiatus aorticus. Das ist einfach nur eine Öffnung, wo die Aorta und der Ductus thoracicus ziehen. Der Hiatus oesophagus, der aber keine Behinderung beim Schlucken dann darstellt durch die Kontraktion vom Oesophagus. Und dann haben wir noch das Foramen venae cavae, und da zieht einfach nur die Vena cava hinten dorsal durch und hat natürlich auch keine Beeinträchtigung. bei Kontraktion der Diaphragmus.